Gemeinschaft wird sehr unterschiedlich erlebt. Es gibt viele, die sich gut eingebunden fühlen, wissen. Es gibt Einzelne, die den Eindruck haben, ich bin eher dieses fünfte Rad am Wagen. Ich gehöre nicht wirklich dazu. Und es gibt andere, denen Distanz lieber ist als Nähe. Insgesamt lässt sich feststellen, obwohl das Bedürfnis nach Gemeinschaft sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, dass trotzdem jeder Mensch auf Gemeinschaft hin angelegt ist. Und dass jeder irgendwo leidet, wenn er isoliert ist und für sich alleine. Das Ganze ist verrückt. Wir leben in einer Zeit, wo das Angebot, was wir tun können, so groß ist wie eigentlich nie zuvor. Wir haben 1000 Möglichkeiten, Alltag und Freizeit zu gestalten. Es gibt soziale Netzwerke ohne Ende. Viele haben eine Menge Kontakte. Ganz viele Freunde, in Anführungsstrichen, und sind trotzdem alleine. Ist Einsamkeit ein Zustand, mit dem sich fast jeder Mensch arrangieren muss? Und dann ist die Frage, welche Erwartung kann ich überhaupt an Gemeinde oder an Gemeinschaft haben, auch hier innerhalb unserer Gemeinde? Wird dieser Begriff Gemeinschaft nicht ganz stark überhöht, dass da Erwartungen hineingelegt werden, die eigentlich überhaupt die utopisch sind? Was ist möglich an Gemeinschaft und was nicht? Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Sache. Lebt es sich nicht leichter, wenn ich wenig Erwartungen habe? Denn dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Das ist ja manchmal so eine Vorsichtsmaßnahme. Ich kann mir eine Menge Enttäuschungen ersparen, wenn ich gar nicht erst viele Erwartungen habe. Gibt es einen Standard, an dem sich Gemeinschaft überhaupt messen lässt? Wo siehst du dich selbst an dieser Stelle? Siehst du dich eingebunden in Gemeinschaft? Bist du zufrieden? Fühlst du dich außen vor? Alleine? Oder ist es etwas, was dein Herz zum Jubeln bringt und du sagst, super? Wir sind ja in einer kleinen Predigtreihe drin, die sich auf Apostelgeschichte 2, Vers 42 bezieht, wo deutlich wird, dass diese erste Gemeinde in der Lehre blieb, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. Ist da diese Gemeinschaft nicht nur aus der Begeisterung des Anfangs abzuleiten? Und ist das für uns heute irgendwo noch machbar oder nicht? Das sind die Sachen, die wir heute klären müssen. Vorher möchte ich kurz auf den Begriff Gemeinschaft eingehen. Was ist damit überhaupt gemeint? In dem Dorf, wo ich herkomme, in Heigerselbach, da sagte man, dei sei sich ehrnig. Die sind sich einig, ich übersetze es immer wieder. Die wissen, was sie wollen. Die wissen, was sie wollen. Die verstehen sich. Die verstehen sich. Die halten zusammen. Die halten zusammen. Das waren so wichtige Kriterien, was eine Gemeinschaft ausgemacht hat. In dem Wort Gemeinschaft ist ja das Wort gemeinsam drin. Gemeinsam Interessen haben und diese verfolgen. Gemeinsam Zeit verbringen. Gemeinsam durch Freud und Leid gehen, füreinander da zu sein. Gemeinsam miteinander reden, einander zuhören. Das ist etwas, ich denke, da finden wir Konsens drüber, dass das Gemeinschaft bedeutet. Allerdings kann eine Gemeinschaft auch manchmal nur als gemein empfunden werden von anderen, weil sie abgeschlossen ist und den anderen wirklich nach außen, dem anderen keine Chance gibt. Letzten Sonntag hat Hartmut Hühnerbein über Lehre gesprochen und es war sehr anschaulich. Er hat seine eigene Lehre als Beispiel gebracht und das hat mich wirklich sehr überzeugt. Er hat von dieser, und dann hat er übergeleitet zu dieser dualen Ausbildung, die Jesus wirklich mit seinen Jüngern gemacht hat. Und wenn wir heute den zweiten Baustein, nämlich die Gemeinschaft, nehmen, dann müssen wir uns auch anschauen. Erstens, was hat Jesus dazu gesagt? Zweitens, was hindert und was fördert Gemeinschaft? Und drittens, wie sieht das praktisch aus oder wie kann das praktisch aussehen? Und ich fange mit dem ersten an, weil es im Prinzip das Fundament ist. Was sagt Jesus zu diesem Thema? Und ich habe einen Text für die Predigt ausgesucht, in dem das Wort Gemeinschaft noch nicht mal vorkommt. Es ist ein Text, der ist nur bei Johannes überliefert. Es ist ein Text, der gehört mit zu den intimsten Texten des Neuen Testaments. Es ist ein Gebet, und zwar das Gebet von Jesus selbst. Es ist ein Gebet nach den Abschiedsreden, die er mit seinen Jüngern gehalten hat, und Golgatha. Genau an diesem Punkt dazwischen. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Jesus sieht seine kleine Mannschaft hier, weiß, dass sie gleich alle laufen werden. Und Jesus sieht darüber hinaus bis nach Haiger hinein. Das ist so dieses Spannungsfeld, in dem dieses Gebet entsteht. Das Gebet ist manchmal mit der Überschrift versehen, Jesus betet für seine Jünger. Es ist sehr intensiv. Ich kann es hier nur auszugsweise wiedergeben, aber ich habe einzelne Verse wirklich herausgenommen und ich fange an mit dem Vers 6. Jesus betet und er zeigt sein Herz in dem Ganzen drin. Seine Leidenschaft, seine Vertrautheit mit dem Vater und auch seine Vision. In Vers 6 sagt er, ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dieser Vers macht deutlich, der Vater hat Menschen Jesus anvertraut. Seine Nachfolger, seine Jünger, diese kleine Mannschaft gehört zu Jesus. Sie sind von Gott aus dem Reich der Welt, aus diesem Herrschaftsbereich Satans, in dieses neue Reich Gottes hineingegeben worden, in diesen Herrschaftsbereich Jesu. Und an Jesus sehen sie, wie der unsichtbare Gott ist und wie er handelt. Es wird ja deutlich, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und an Jesus selbst erkennen sie einfach diese göttlichen Maßstäbe. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht. Wir kennen den Vater, weil Jesus ihn uns bekannt gemacht hat. Und wir gehören zu ihm. Vers 9. Für sie bete ich. Jesus betet ganz konkret. Wir gehen nachher noch näher darauf ein. Ich bitte nicht für die Welt. Welt ist immer gemeint als dieser Bereich, dieser gefallene Bereich, wo Satan wirklich die Herrschaft hat, sondern ich bete für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Wir spüren etwas von dieser Faszination, die Jesus erlebt, dass Menschen zu ihm, dass der Vater ihm Menschen anvertraut hat, ihm diesen Kreis von Jüngern gegeben hat und dass er sein Herz wirklich investiert, um für diese Mannschaft zu beten. Vers 10. Ja, weil sie alle mein sind, gehören sie dir. Und die, die dein sind, gehören mir. Da spürt man wirklich Begeisterung drin. Da spürt man aber auch etwas von dieser Einheit, die da ist. Vater, Sohn, mein, dein, dein, mein. Es ist erstaunlich, wie das hier wirklich wechselt. Und ich werde in ihnen geehrt. Das heißt, diese Mannschaft, die bringt etwas rüber für Jesus, was ihm wirklich auch wichtig ist, was ihm ganz viel bedeutet. Diese Ehre. Und dann macht dieser Vers noch etwas ganz deutlich. Es gibt keine Konkurrenz im Himmel. Das merkt man an diesem Mein und Dein. Es gibt keine Konkurrenz zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, sondern da ist eine große Einheit und das gibt mir eine ungeheure Freiheit, einfach auch zu beten und dabei nicht immer zu überlegen, wen ich gerade anspreche, sondern zu wissen, da ist wirklich ein Miteinander da. Wir waren ja in Nepal und wir haben diese Hindu-Götter erlebt, die vielen Tempel. Und ich habe es ja schon mal an einer anderen Stelle gesagt, dass mir jemand sagt, dass Hindu-Gods are angry gods, ärgerliche Götter, eifersüchtige Götter. Und wir haben einen Gott im Himmel, als Vater, Sohn und Heiligen Geist, die eine Einheit darstellen, die miteinander können und wo keine Eifersucht da ist. Das ist stark. Es geht weiter, Vers 11. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir, Vater, du heiliger Gott. Sie aber sind noch in der Welt. Bewahre sie in der Macht, die du mir gegeben hast, in der Macht deines Namens, damit sie eins sind, so wie wir. Jesus weiß, dass es nur noch Stunden sind, bis sie ihn wirklich umbringen. Und er weiß, dass die anderen in dieser Welt bleiben. Und jetzt dieses Gebet, bewahre sie in der Macht, die du mir gegeben hast. Matthäus 28 sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Jesus bittet den Vater und sagt, in dieser Macht bewahre du sie. Wozu soll Gott sie bewahren? Damit sie eins seien, so wie wir. Dieses so wie kommt in diesem Text immer wieder vor. Werden wir gleich noch sehen. Das heißt, der Maßstab ist, so wie Gott mit Jesus umgeht und Jesus mit dem Vater, so können wir miteinander leben. Das ist unfassbar, das ist wirklich beeindruckend. Es geht weiter, Vers 15. Ich bitte nicht darum, dass du sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Hier wird deutlich, die Gemeinschaft ist nur unter dem Schutz Gottes möglich. Und nach seinen göttlichen Plänen bleiben wir bewusst in dieser Welt. In einer Welt, wo wir ständig auch gefährdet sind, weil sie von jemand anders regiert wird. Und weil dieser andere das, was Gott wichtig ist, das, was Jesus wichtig ist, wenn er von dieser Einheit spricht, in seiner Abschiedsrede, in seinem Abschiedsgebet, dann ist es die Strategie Satans, immer das zu zerstören, was Gott am allerwichtigsten ist. Und Einheit in Ehe, es hat eine ganz hohe Priorität bei Satan, sie zu zerstören. Das müssen wir uns bewusst machen. Familien. Im Schuldienst, was habe ich erlebt? Wie viele Familien einfach zerbrochen sind. Wie wenige Kinder einfach noch auf geordnete Familienverhältnisse irgendwie zurückgreifen können. Und diese Zerstörung Satans, die geht in alle Bereiche hinein, in Gemeinde hinein, in unsere Stadt hinein. Und wir spüren das im Moment ja auch international, wie Länder wirklich zerrissen sind, wie Einheit zerstört wird. Und das ist etwas, was tragisch ist. Vers 18. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. So wie. Wieder dieser Maßstab. Und jetzt ist etwas deutlich. Jesus hat uns nicht nur in dieser Welt zurückgelassen, damit wir überleben, damit wir gerade so über die Runden kommen, sondern wir sind gesandt. Das heißt, wir haben einen Auftrag von ihm. Wir haben eine Sendung, eine Bevollmächtigung. Gemeinschaft im Sinne von Jesus ist viel mehr als ein Kreis von Menschen, die sich irgendwo wohlfühlen. Und ich denke, dass viele schon mal erlebt haben, was für eine Begeisterung, was für eine Leidenschaft freigesetzt worden ist, wenn sie zusammen Sendung erlebt haben. Jetzt ist dieser Aufruf für den Baueinsatz. Diejenigen, die schon in Afrika waren, die wissen, was das bedeutet hat. Diejenigen, die Jungscha-Lager gemacht haben, haben erlebt, was für eine Freude das ist, wenn man das gemeinsam erlebt. Die Chorkonzerte, die Arbeitseinsätze, die Freizeiten. So vieles, wo deutlich wurde, Gemeinschaft als Sendung ist zutiefst faszinierend. Vers 19, und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Für sie gebe ich mich dir hin. Jesus investiert sich komplett in diese Mannschaft hinein. damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Es ist erstaunlich, wenn wir Lieder singen, zum Beispiel das Lied für den König, was wir nachher noch singen werden. Das ist einfach eine Antwort auf dieses Handeln Jesu. Er hat sich hingegeben und wir können antworten. Ich merke, dass ich, je älter ich werde, es nicht mehr so vollmundig mache, wie ich es früher getan habe. Ich merke, dass ich einfach, auch wenn ich auf mein Leben schaue, wie oft diese Kurven da drin sind, aber es ist dieser Wunsch, es doch zum Ausdruck zu bringen und sagen, Jesus, weil du dich investiert hast, will ich auch mein Leben dir anvertrauen und es wirklich für dich leben. Vers 20, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Hier merken wir, wie das so eine Stafette begonnen hat. Die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, und wir sind inzwischen in der, ich weiß nicht, wievielten Generation hier in Haiger. Wir sind Teil dieser Kette, die weitergeht, immer weiter. Und Gott hat uns eingereiht in die Gemeinden dieser Welt, wir gehören dazu. Ich bete, dass sie alle eins sind, Vers 21, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Dass sie alle eins sind, so wie du in mir und ich in ihn, und ich in dir. Das gilt für alle, die an Jesus glauben. Das gilt für alle, angefangen von der kleinsten Gemeinschaft bis zu dieser weltweiten Schar der Kinder Gottes. Jetzt kann man natürlich sagen, bist du blind? Siehst du nicht den Ist-Stand, das, was wirklich abgeht? Wie viele Gemeinden es gibt, wie viele Gemeinden nicht miteinander können? Ja, ich sehe das. Wir haben den Vorteil in der Allianzgebetswoche gehört, dass es unterschiedliche Schwerpunkte gibt in Gemeinden. Und das ist sicherlich ein guter Aspekt dabei. Aber auf der anderen Seite ist da auch ganz viel, was wirklich in die Resignation hineinführen kann. Aber ich glaube, dass statt Resignation was anderes angesagt ist, nämlich Buße. Ein neues Bewusstsein darüber, was Jesus wirklich wichtig ist. Er hat am Schluss nicht gebetet, dass wir alle theologisch jede Feinheiten klären sollen, sondern er hat dafür gebetet, dass wir ein sein sollen. Und damit meine ich, ist es wichtig, dass wir nicht zweitrangige theologische Unterschiede dazu nutzen, Gemeinschaft aufzukündigen, sondern Gemeinschaft ist wirklich Jesu Willen. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist der Hammer. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast, kann sie ablesen an der Gemeinschaft, die wir untereinander leben. Das ist ein Anspruch. 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. So wie. Wieder dieser Maßstab. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt. Eine starke Sache. Wir sind beschenkt mit Herrlichkeit. Das ist ein Wort, können wir eigentlich gar nicht mehr viel mit anfangen. Das ist ein altes Wort. Was bedeutet das? Wir sind befähigt, wirklich gemeinschaftsfähig zu sein. Ich habe das erlebt. Wir waren in den USA und ich brauchte Geld, Bargeld, Dollars. Und ich wusste, das ist ganz günstig, wenn man die in den USA direkt von der Visa-Karte abholt. Ich hatte eine Visa-Karte dabei und marschiere dann an diesen Geldautomaten. Und da tauchen auf einmal Vokabeln auf, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich fühlte mich sehr, sehr verloren da. Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt hier irgendeinen Mist mache, habe ich da versucht, so einzelne Knöpfe mal zu drücken. Und das Ergebnis war Transaction cancelled, Vorgang abgebrochen und ich stand ohne Geld da. Die Kreditkarte war gefüllt und ich kam nicht dran, weil ich einfach an dieser Stelle die zu blöd war. Es klappte nicht. Ich musste wirklich dann an die Rezeption gehen des Hotels und sagen, I need some help. Bitte, ich schaff's nicht. Und dann hat mir jemand gezeigt, wie ich mit dieser Kreditkarte wirklich Bargeld abheben konnte. Bargeld, was drauf war. Und es war ein bisschen beschämend, aber auch wunderschön, das Geld in der Hand zu haben und zu sagen, jawohl, jetzt können wir weitermachen. Und das war für mich so ein Beispiel. Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ich habe ihnen, das ist vollendete Gegenwart. Wir haben diese Herrlichkeit bekommen und ich glaube, wir müssen lernen, damit umzugehen. Was bedeutet das? Wie können wir wirklich abheben, was wir drauf haben auf dem Konto? Von Jesus eingezahlt. Ich in ihnen und du in mir, Vers 23, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Ich in ihnen, Jesus und der Vater in uns, in Form des Heiligen Geistes. Die Bibel ist da ganz großzügig. In Johannes 22 schreibt Johannes auch, dass Jesus sagt, dann werde ich kommen und der Vater, und wir werden Wohnung in ihnen machen. Das heißt, der Heilige Geist ist der Geist Jesu und der Geist des Vaters. Wir brauchen keine Angst davor zu haben. Wir brauchen dieses Erfülltsein von ihm, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Wieder dieser Beweis, einfach in dem diese Einheit gelebt wird. Wir sind so geliebt von Gott, wie er Jesus liebt. Sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Das ist Tatsache. Wir sind von Gott so geliebt, wie er Jesus geliebt hat. Und keinen Krümmel weniger. Und ich vergesse es ganz oft. Und ich lebe oft ganz anders. Das tut mir so leid. Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Und ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Erfüllt von dieser Liebe Gottes. Und es wird deutlich an diesem Text, dieses Einssein von Jesus, von dem Jesus hier spricht, betrifft den innersten Kern einer Gemeinschaft. Dieses Einssein schafft Gemeinschaft, die wirklich Qualität hat. Und von göttlicher Seite aus sind wir gemeinschaftsfähig ausgestattet. Wir sind gefüllt mit Herrlichkeit, mit der Liebe Gottes und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist leben in uns. Wir können auf göttliche Ressourcen zurückgreifen. Wie kann nun Gemeinschaft in der Praxis gelingen? Was fördert und was hindert die Einheit und damit auch die Gemeinschaft? Was fördert, ist auf jeden Fall Offenheit voreinander. Das erlebe ich immer wieder, auch in den Kreisen, wo ich drin bin, dass wenn Offenheit da ist, wirklich Gemeinschaft Qualität bekommt, mehr Tiefgang bekommt. Ein offenes Haus und ein offenes Herz ist für Gemeinschaft ganz wichtig. Jetzt sagen einige, haben erlebt, dass Gemeinschaft sie enttäuscht hat. Und wenn man erlebt hat, dass Gemeinschaft sie enttäuscht hat oder mich enttäuscht hat, dann kann man ganz leicht auch ein bisschen zurückgehen, ein bisschen dicht machen. Man kann so ein kleines Schlösschen davor hängen. Und wenn man erlebt, dass Gemeinschaft vielleicht nochmal gemein ist und dass man irgendwo wieder enttäuscht wird, kann man sich noch weiter zurücknehmen. Und es gibt Menschen, da hat man den Eindruck, da ist wirklich das Vorhängeschloss von höchster Qualität. Abos Granit ist so ziemlich die oberste Qualitätsklasse, dass man keinen Einbruch mehr erlebt. Das Problem ist dabei eigentlich nur, ich werde nicht mehr verletzt, aber ich komme auch nicht mehr raus. Ich bin isoliert dahinter, hinter den Mauern, die ich aufgebaut habe. Mich verletzt keiner mehr, aber ich komme auch nicht mehr raus. Ich habe eben gesagt, diese Offenheit ist wirklich etwas ganz Entscheidendes. Dieser Entschluss, ich öffne mich. Damit meine ich nicht, dass ich mein Herz auf der Zunge trage. Denn es gibt auch eine Störung von Gemeinschaft, indem ich, es gibt so eine Art Ranking, zum Beispiel in meiner Liga, wo ich spiele, mit Arztbesuchen und mit Krankheiten oder so. Das ist nicht gemeint damit. Aber eine Offenheit, wirklich aufeinander zuzugehen. Was fördernd ist, Demut und Achtung im Umgang miteinander. Ein schönes Beispiel. Auf einem Eheseminar wurden die Partner gebeten, sich gegenseitig vorzustellen. Und ein Mann sagte, das Beste an meiner Frau ist ihr Ehemann. Als die Frau an die Reihe kam, sagte sie, okay, das Beste an meinem Mann ist seine Bescheidenheit und seine Demut. Fand ich toll. Wenn wir begreifen, dass jeder Einzelne, der von Gott Jesus gegeben wurde, der zu dieser Mannschaft dazugehört, dass er wirklich ein Teil meiner Familie ist, eine Familie, die ich mir nicht aussuchen kann, weil da habe ich keinen Einfluss drauf, wer meine Geschwister sind und wer nicht. Und an dieser Stelle habe ich einen Anschlag auf euch vor. Stellt euch einfach mal auf und dreht euch mal um 360 Grad rum. Bitte macht es mal bewusst. Und schaut euch an, wer überall in diesem Saal hier steht. Okay, ihr könnt das nachher im Foyer vertiefen. Das sind meine und deine Geschwister, Brüder und Schwestern, und wir haben den gleichen Vater. Wir haben den gleichen Herrn, der für uns gestorben ist. Und sichtbare Zeichen von Gemeinschaft sind wirklich dieses Anteilnehmen aneinander. Sichtbare Zeichen von einer konstruktiven Gemeinschaft ist Anerkennung. Wie gut tut Lob und gute Worte. Wie gut ist es, einander zu segnen, Unterstützung zu geben in der benötigten Form, die gerade dran ist, angesagt ist. Oder auch Trauer zu empfinden, wenn jemand versagt oder in Schwierigkeiten steckt. Und nicht so dieses Gefühl, Mensch, wenn der schon da dran hängt, dann ist es ja bei mir auch nicht so schlimm. Sondern dieses Mittrauern. Man nennt das auch eine Kultur der Ehre, den anderen zu ehren und zu sagen, ich will mit allem, was mich ausmacht, den anderen achten und ihn fördern. Und es ist völlig klar, dass die Hindernisseite davon einfach Rechthaberei ist, Sturheit, Dickköpfigkeit und Gleichgültigkeit. Jetzt taucht die Frage auf, wenn aber Gemeinschaft gestört oder zerstört ist, wie kann sie wiederhergestellt werden? Denn das ist ja nun etwas, was wir auch irgendwo fast jeder schon mal erlebt hat. Und es gibt eigentlich keinen anderen Weg, als wirklich aufeinander zuzugehen, bekennen, wo Schuld wirklich vorliegt und Vergebung zuzusprechen. Auf diesem Boden wächst dann auch wieder Vertrauen zueinander, nur auf diesem Boden. Ich habe an dieser Stelle eine persönliche Bitte. Ich bin seit 1980 in dieser Gemeinde, das ist eine lange Zeit, in unterschiedlichen Funktionen tätig gewesen. Und das ist nicht immer konfliktfrei abgegangen. Und ich, da wo es mir aufgefallen ist, bin ich auf Menschen zugegangen. Aber ich weiß nicht, wo ich durch Worte oder vielleicht auch nicht eingelöste Versprechen einzelne von euch verletzt habe, wo ich es nicht gemerkt habe. Ich bitte euch, auf mich zuzukommen, dass diese Dinge geklärt werden können, denn ich möchte heile Beziehungen haben zu jedem. Wie ist nun Gemeinschaft in der Praxis möglich? Ich habe ja am Anfang gesagt, eben gesagt, was es fördert. Offenheit ist wirklich ein wichtiger Punkt. Was mir persönlich sehr gut tut, ist ein Hauskreis. In diesem Hauskreis öffnen wir uns in diesem Hauskreis, beten wir füreinander, segnen wir einander und nehmen Anteil am Leben des anderen. Eine zweite kleine Gruppe, in der ich gut aufgehoben bin, ist eine Gruppe, wo wir an unseren Ehen etwas für unsere Ehen tun. Das Programm, nach dem wir arbeiten, heißt Nothing Hidden, übersetzt nichts verborgen. Das ist wirklich Programm. Wir haben uns entschlossen, uns zu öffnen und wir erleben Gemeinschaft in einer Form, die mich ganz tief beeindruckt. Wo wirklich Dinge passieren, die so gut sind, viel Gebet füreinander, viel Segnen ist da an der Tagesordnung. Oder wir haben in der Stadtkirche, vor 2 Wochen war es, glaube ich, erlebt, wie Roland Jeckle erzählt hat, wie in Dillenburg sich die freie Gemeinde, die evangelische Kirche und die katholische Kirche zusammengefunden haben und haben Versöhnung ausgesprochen, Vergebung ausgesprochen. Starke Dinge. Ich fasse zusammen. Liebevolle Gemeinschaft, angefangen von den kleinen Zellen bis zur großen Gemeinde, ist möglich, weil wir selbst geliebt und durch Jesus in uns dazu befähigt sind. Liebevolle Gemeinschaft weist die Welt auf Jesus hin. Liebevolle Gemeinschaft ist mit keinem Geld der Welt zu kaufen, sondern es ist etwas, was ein Geschenk ist und was entwickelt werden muss, ausgepackt werden muss. Allerdings geschieht Gemeinschaft in der Regel nicht von selbst. Bei allem, was hier auch in der Gemeinde läuft, in der Regel braucht es Menschen, die auf andere zugehen. In der Regel braucht es Menschen, die bereit sind, für kleine oder größere Gruppen Verantwortung zu übernehmen. In der Regel braucht es Menschen, die wirklich ihr Herz investieren. Aber wir haben diese Voraussetzungen. Wir haben einen Gott, der uns befähigt hat. Wir sind gemeinschaftsfähig, weil er in uns lebt und weil er Gemeinschaft will. Und deswegen gelingt Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Qualität. Ich würde gerne beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir, dass du dein Herz in dieses Gebet hineingelegt hast. Ich danke dir, dass du selbst Gemeinschaft willst und dass sie dir wichtig ist. Einheit untereinander, Einheit auch in unserer Gemeinde, aber auch Einheit in der weltweiten Schar deiner Kinder. Herr Jesus, wir bitten, dass du uns hineinführst, dass du uns einfach auch das Herz brennen lässt für Gemeinschaft, dass du uns hilfst, Mauern, Dinge zu überwinden, die vielleicht schon jahrelang Gemeinschaft blockiert haben. Dass du durch deinen Geist uns in eine neue Freiheit hineinführst, die der Welt wirklich zeigt, dass du der Sohn Gottes bist, dass du gesandt bist, dass du ernst zu nehmen bist, dass du auch die Welt liebst, die Menschen, die dort sind, und dass du sie auch gewinnen willst. Jesus, wir beten, dass deine Gegenwart uns erfüllt, dass dein Geist uns erfüllt. Und dass wir uns in diesem Bewusstsein, gemeinschaftsfähig ausgestattet zu sein, wirklich auch Gemeinschaft schaffen, Gemeinschaft erleben, so wie du sie gedacht hast. Das erbitten wir von dir, Vater. Amen. Wir singen jetzt das Lied für den König. Wir stehen dazu auf.